Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reitsport-Podcast, dem Podcast von Rimondo und der Reiterrevue. Wir sprechen über aktuelle Themen aus den Bereichen Reitsport und Pferdezucht. Wir sprechen über interessante Personen, genauso wie mit interessanten Personen. Und wir freuen uns, dass du uns heute folgst in unsere Welt der Pferde. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge in unserem Podcast. Mein Name ist Tobias und ich begrüße euch heute direkt zu einem Special zu den Weltreiterspielen, die aktuell in Tryon laufen. Und ich spreche heute einmal mit dem Christian darüber, was wir bislang schon gesehen haben und was uns noch erwartet. Hallo Christian.
Hallo liebe Zuhörer, hallo Tobias.
Christian ist bei uns im Team Rimondo für die Veranstaltungsplanung zuständig und setzt sich intensiv mit dem Turniersport auseinander. Und ja, mit ihm besprechen wir doch als allererstes, was haben wir gestern Abend gesehen? Vorgestern Abend schon, aber auch gestern Abend Gold für Deutschland.
Gold für Deutschland, ja, sehr, sehr schön.
Großartig. Mir kam das so vor, als hätten wir uns immer weiter gesteigert von dem ersten Start Jessica von Bredow-Werndl mit Dallera bis hin zu Isabel Werth, was ja wirklich ein Augenschmaus war, muss man sagen.
Ja, absolut. Also ich habe die Runde von Isabel habe ich auch gesehen und das war wirklich ja Reitkunst auf höchstem Niveau. Es war einfach sehr, sehr schön anzusehen. Die Stute hat sich, hat alles gegeben und man hat auch am Ende gesehen, was ja für einen Druck, für eine Last von Isabel Werth abgefallen ist, die Tränen in den Augen hatte. Und ich denke, dass auch viele Zuschauer vor den Bildschirmen auch das ein oder andere Tränchen verdrückt haben nach dieser tollen Runde.
Ja, zu Recht, also großartig. Es gab ja einige Male die Wertnote 10, beispielsweise in den Piaffen. Also ich war auch begeistert in den Pirouetten, also unglaublich. Aber sie hat es nicht alleine gewonnen. Wer noch zur Mannschaft gehört hat, Dorothy Schneider mit Sammy Davis Jr., auch das, tolle Runde. Und der echt noch relativ junge Sönke Rothenberger mit Cosmo. Ja, der gerade mal, ich glaube, 24 Jahre alt ist, also ähnlich wie die jungen Teilnehmer, die als Debütanten im Springlager dabei sind, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Auch das eine fantastische Runde. Sönke liegt aktuell auf dem dritten Platz, meine ich, also ja. Großartig und natürlich blendende Aussichten jetzt auch noch für die weiteren beiden Wettbewerbe.
Ja, sehe ich genauso auch, ne, bei Dorothy Schneider und Sammy Davis Jr. sicher in einigen Bereichen noch etwas Luft nach oben und Verbesserungspotenzial und auch eine ganz, ganz starke Leistung von Jessica von Bredow-Werndl und Dallera. Also da hat man auch gesehen, die sind ein tolles Team. Wer die sozialen Medien, die Jessica verfolgt, der freut sich sicher auch mit ihr, weil man dort sieht, wie sie ja mit dem Pferd umgeht, wie sie in der Box neben dem liegenden Pferd sitzt und es krault und streichelt und ja, zeigt einfach ein tolles, harmonisches Bild, dass Pferd und Reiter eine Einheit bilden sollten, nicht nur im Viereck, sondern auch außerhalb. Viel Vertrauen und ja, sehr schön zu sehen. Und ja, was Sönke Rothenberger und Cosmo geleistet haben, das war auch vom Allerfeinsten. Ja, in einem großen Stadion kam er mit seinen großen Bewegungen, denke ich, auch sehr gut zur Geltung. Und ja, Respekt an das ganze deutsche Team. Was man auch sagen muss im Vorfeld, sie haben die Favoritenrolle angenommen. Das fand ich auch stark und mutig. Sie haben alle im Vorfeld gesagt, Ziel ist es, Titelverteidigung, wir wollen Gold holen. Und ja, berechtigt und beeindruckend haben sie das erreicht.
Absolut, sehe ich auch so. Auch wie harmonisch das Team in der Konstellation zusammenwirkt, finde ich sehr sympathisch. Isabel Werth ist ja die einzige mit Bella Rose, die vor 4 Jahren auch zum Team gehört hat. Die anderen sind vor 4 Jahren nicht dabei gewesen. Großartig. Ja, was gab es in der Dressur bislang noch Berichtenswertes? Die Amerikaner im Heimspiel sozusagen haben Silber gewonnen. Die Briten haben Mannschaftsbronze geholt. Bei den Briten können wir vielleicht noch einmal Charlotte Jardin ansprechen, die ja vor 4 Jahren Gold gewonnen hat im Einzel, damals mit Vallegro. Die hat, würde ich sagen, ihr neues Paradepferd gefunden, oder was meinst du?
Ja, sehe ich auch so. Also da kann sie vorne mitmischen und auch, ja, wenn ich jetzt mal so Bella Rose oder Cosmo im Vergleich sehe, auf jeden Fall ist noch ein junges Pferd, ne, aber perspektivisch in den nächsten Jahren kann sie denen auf jeden Fall ja eine gute Konkurrentin werden. Ist, man muss mal schauen, wie, ja, ob der Trab wirklich reicht, um besser zu werden als jetzt ein Cosmo oder eine Bella Rose. Aber auf jeden Fall wird sie mit Sicherheit angreifen und wird es spannend machen in den nächsten
Absolut. Jahren. Die Rede ist hier von Mount St. John Freestyle. Falls der eine oder andere Zuhörer das Pferd noch nicht gesehen hat, der gerade mal mit 9 Jahren jetzt schon mit Mannschaftsbronze bei den Weltreiterspielen ausgestattet ist. Das ist ein Hannoveraner von Fiedermark Maldonnerhall und hat natürlich dadurch, dass das Pferd erst 9 Jahre ist, noch eine Wahnsinnszukunft vor sich. Da sind wir auch sehr gespannt.
Ja, absolut.
Während wir sprechen, läuft auch schon der Grand Prix Spezial. Da haben wir schon die nächste Entscheidung heute Abend und am Sonntag, den 16. September, fällt dann auch die Entscheidung in der Kür. Auch da werden wir nochmal gespannt hinschauen. Hast du einen Favoriten für Sonntag?
Ja, ich denke, dass Isabel Werth die Favoritenrolle einnimmt und da müssen die anderen rankommen. Wenn die ansatzweise das nochmal abrufen kann, was sie am Donnerstag abgerufen hat, dann ja, ist sie für mich absolute Favoritin. Ich sehe Sönke Rotenberger auch auf Medaillenkurs. Und dann gibt es natürlich noch ja die ein oder anderen Verdächtigen, die auch am Donnerstag vorne mit dabei waren, in der Einzelwertung quasi, dass die dort gute Chancen haben, auch vorne mitzumischen.
Ja, wir schauen gespannt auf den Sonntag.
Ja, was ich vielleicht noch sagen kann, was für mir ja positiv aufgefallen ist oder sowas, ist, wenn man mal so Jahre zurückguckt und sich einen Edward Gahl anguckt auf einem Pferd und das mit dem Ritt vom Donnerstag vergleicht, war es eine sehr harmonische Runde. Das Pferd war nicht wirklich tief und war da, wo es hin sollte und zumindest in der Präsentation, ne, wie jetzt das andere Reiten vonstatten gegangen ist, das weiß natürlich keiner, aber die Vorstellung war viel harmonischer als noch vor 4 oder vor 8 Jahren oder auf anderen Veranstaltungen.
Also siehst du da eine positive Entwicklung?
Auf jeden Fall in der Vorstellung im Wettkampf eine positive Entwicklung und alles andere, ja, wäre Spekulation, was zu Hause oder auf Abreiteplätzen oder so abläuft, das weiß ich natürlich nicht, aber im Viereck, im Wettkampf eine deutliche Verbesserung, meiner Meinung.
Schön. Dann lass uns einmal auf die Springmannschaft schauen. Im Springen haben wir noch ein bisschen Luft, bis es losgeht. Wer ist in der Mannschaft? Da haben wir die beiden Youngster. 24 Jahre jung. Laura Klapphake mit Catch Me If You Can und Maurice Tebbel mit Don Diarado. Die senken den Schnitt doch durchaus. Simone Blum, nicht viel älter, 29, auch noch eine U30-Reiterin mit Alice. Und Markus Ening als Routinier und, wie hat Otto Becker ihn genannt, der Leitwolf im Team mit Brettatou, leistungsstarke Fuchs, der dieses Jahr auch den großen Preis von Aachen gewonnen hat und auch schon der Leitwolf war, eben als wir den Nationenpreis in Aachen wiederholt gewinnen konnten.
Ja, ist ja die exakte Mannschaft, die auch in Aachen geritten ist. Und ja, also ich denke, die deutschen Springreiter sind nicht wie die Dressurreiter Goldfavorit, sondern ja, ist vielleicht auch alles ja nicht so klar zu sagen wie in der Dressur jetzt vielleicht. Aber ja, durchaus Chancen haben sie auf jeden Fall, wenn sie die ja das optimale Leistungspotenzial abrufen können. Und genau, ich sehe es auch wie der Bundestrainer Otto Becker, wie der Markus Ening, dass der ja total wichtig für das Team ist und ja Ruhe reinbringt, Ruhe ausstrahlt. Wenn man sich das nur in Aachen anguckt, wie er das da geritten hat, was er für eine Ruhe auch ausgestrahlt hat und auch was die anderen Teammitglieder gesagt haben, wie viel Ruhe und Selbstvertrauen er ihnen gibt und auch denen weiterhilft. Für mich auch eine entscheidende Rolle und ich bin sehr gespannt.
Absolut, was die Ambition angeht, sagst du schon richtig, haben die Springreiter das etwas vorsichtiger formuliert als die doch sehr zielstrebigen, favorisierten Dressurreiter. Ich meine, ich habe ein Interview gesehen mit Otto Becker, als er sagte, mit einer Mannschaftsmedaille sind sie schon zufrieden. Und was dann noch kommt, schauen wir eben mal. Ne? Also wir drücken natürlich die Daumen. Aber das stimmt, der Wettbewerb ist heiß umkämpft. Wenn wir mal auf die anderen Nationen gucken, haben die auch durchaus Ambitionen angemeldet. In den Niederlanden allen voran Harry Smulders mit Don, die aktuelle Nummer 1 der Welt, hat bei der Global Champions Tour Etappe in Hamburg dieses Jahr schon gewonnen vor Maurice Tebbel auf Chaco San, der Zweiter wurde.
Ja, der Harry Smulders war ja auch noch, hätte auch den Emerald noch reiten können. Den Diamantsohn, mit dem war er in Bordeaux auch erfolgreich, hat sich jetzt für Don entschieden, aber hätte da auch durchaus noch ein zweites Pferd gehabt.
Absolut. Mit wem auch immer zu rechnen ist, Eric Lamas aus Kanada, der dieses Jahr mit Chaco Kidd an den Start gehen wird, ist aktuell Nummer 5 der Welt. Unvergessen damals seine Erfolge mit Hickstead, die eine Lebensgewinnsumme von über 4 Millionen US-Dollar hatten, also war Wahnsinn, aber auch heute ist mit ihm absolut zu rechnen. Dann natürlich aus der Heimmannschaft, USA.
Ja, da sehe ich auch die Laura Kraut mit Ceremony. Die können es auf jeden Fall. Ne? In Aachen waren sie Dritte in einem 1,50 Meter Springen, hatten einen im großen Preis. Kann passieren, wenn die auf den Punkt fit sind, was sie sein sollten, dann hat sie mit Sicherheit auch Chancen und ist natürlich vor heimischem Publikum, werden Pferd und Reiter sehr wahrscheinlich alles geben.
Absolut. Aus der USA-Mannschaft kommt auch mein persönlicher Favorit sozusagen, von dem ich glaube, dass er wirklich vorne in der Medaille mitmischen kann. Die aktuelle Nummer 2 der Welt, McLean Board, der auch im Vorfeld ein echtes Luxusproblem hatte. Er hat zum einen die Stute Klinter, die er jetzt nur noch reiten wird, zum anderen aber auch den Azur, mit dem er schon Weltcup-Finalsieger war, mit dem er Wellington gewonnen hat. Er war Silbermedaillengewinner mit der Mannschaft in Rio bei den Olympischen Spielen. Im Einzel sind sie dann Neunter geworden. Und wenn man die Wahl hat, sich gegen so ein Pferd zu entscheiden, dann hat man meiner Meinung nach ein echtes Luxusproblem, wobei Klinter auf keinen Fall schlechter ist. Die beiden haben den großen Preis von Nordrhein-Westfalen gewonnen. Die haben vor einem Monat noch den großen Preis in Dinard in Frankreich gewonnen. Also für mich einer der absoluten Favoriten.
Ja, wen man auch nicht unterschätzen darf, ist mit Sicherheit Kevin Stout, der aktuell auf Platz 10 der Weltrangliste ist und mit River de Hautebis hat er mit dem schon etwas älteren Wallach hat er mit Sicherheit Chancen. Der Wallach ist schon 17 Jahre alt, ist aber mit der Mannschaft Olympiasieger 2016 und befindet sich seit Jahren auf absolut Spitzenniveau, dieses Pferd. Und da geht auch was, würde ich sagen.
Belgien bringt auch den einen oder anderen Star mit. Nicolas Philippard mit Chili Willy haben zuletzt in Chantilly noch 1,60 Meter Springen gewonnen im Juli. Davor beim CSIO 5 Sterne in Rotterdam siegreich gewesen. Er hatte schon relativ früh in der Saison in Samorin den Nationenpreis gewonnen. Absolut auch ein Kandidat. Da frage ich mich manchmal, wie die das logistisch hinkriegen. Ich habe jetzt gesehen, aktuell läuft ja auch in Lanaken die Weltmeisterschaft der jungen Springpferde, wo auch unter anderem die belgische Meisterschaft integriert ist. Da war er auch am Start. Und dann ist er innerhalb von einer Woche aber auch schon wieder in den USA bei den Weltreiterspielen. Hut ab. Ja. Jos Verloy ist noch mit Igor am Start, gehörte auch zum Nations Cup-Sieger, hat da mit einer Doppel-Null-Runde dazu beigetragen. Mit Peter DeVos und Espoirs finde ich sowieso immer zu rechnen. Der hat dieses Jahr in Aachen vielleicht ein bisschen Pech gehabt, aber die belgische Mannschaft schätze ich dieses Jahr durchaus stark ein.
Ja, ja, vielleicht können wir noch mal den Schweizer Steve Gerda nennen. Der ist mit Sicherheit mit Bianca, zählt er auch zum Favoritenkreis. Sie haben einiges gewonnen, zum Beispiel in St. Gallen dieses Jahr oder in Windsor in Paris. Erfolgreich und somit auch ein heißer Kandidat auf vielleicht einen der Medaillenplätze.
Ja, absolut. Es gibt eine ganze Menge Reiter, die man zum Favoritenkreis zählen kann. Wir können nicht über alle sprechen. Da gäbe es noch einen Henrik von Eckermann, der aktuell die Nummer 4 der Welt ist. Peter Frederiksen, BC Madden, Devin Ryan, Gregory Watterlee. Da können wir, glaube ich, über viele Reiter sprechen. Ich würde sagen, wir lassen uns auch ein Stück weit überraschen. Und schau mal, wie es ab Mitte der Woche dann so laufen wird. Wer ist denn nicht dabei? Wer hat es leider nicht zu den Weltreiterspielen geschafft, mit denen man eigentlich hätte rechnen müssen?
Ja, da haben wir mit Sicherheit auch in den ein oder anderen Deutschen zu nennen. Ne? Ist zum Beispiel Philipp Weishaupt, ist nicht mehr gesetzt mit Convol, war eigentlich ein heißer Kandidat für die Mannschaft. Philipp Weishaupt wollte aber in Calgary starten, beziehungsweise war das auch mit seinem Chef Ludger Baerbaum abgesprochen, dass er in Calgary an den Start geht, jetzt eine Woche vor den World Equestrian Games. Otto Becker meint, das wäre nicht optimal, ein derart schweres Springen so kurz davor zu gehen. Und dann haben sie sich gemeinsam entschieden, dass Philipp nicht im Team ist. Ich weiß nicht, ob es monetäre Gründe sind, die dahinter stecken, dass ja da natürlich auch es um viel Geld geht. Gerissen hat er jetzt nichts, deswegen ist das mit dem Geld auch nichts. Vielleicht wäre er dann jetzt doch lieber dabei, aber keine Ahnung, jetzt setzen wir auf die 4, die dabei sind.
Ja, das so eine Entscheidung machst du natürlich auch nicht rückgängig. Das ist nun mal so, das ist tatsächlich, ja. Ja, wer auch nicht dabei ist, was aber schon länger klar war, ist das Fehlen von Christian Ahlmann und Daniel Deusser, die dieses Jahr gar nicht für Deutschland an den Start gegangen sind, was den Grund hat, dass die beiden die Athleten- und Schiedsvereinbarung, die man bei der FN unterschreiben muss, um die Chance auf einen Kaderplatz zu haben, nicht unterschrieben haben. Das hat damit zu tun, dass beide schon eine Vergangenheit haben, auch mit juristischen Auseinandersetzungen, was das angeht, weil was zu dieser Schiedsvereinbarung gehört, ist, dass man sich davon frei macht, beziehungsweise auf das Recht verzichtet, wenn das, wenn die Gerichtsbarkeit des Sports zu meinen Ungunsten oder zu Ungunsten des Sportlers entscheidet, dass man da nicht vor ein ordentliches Gericht zieht und den Streitfall weiterführt. Und das wollten beide nicht akzeptieren, das haben beide nicht unterschrieben und deshalb ist ihnen aktuell der Kaderplatz noch verwehrt, was aus meiner Sicht sehr, sehr schade ist. Daniel Deusser ist aktuell mit einem Top-10-Weltranglistenplatz ausgestattet, einer der allerbesten Deutschen, die wir da gerade haben. Beide haben in Rio noch zur Bronzemannschaft gehört bei den Olympischen Spielen. Sie sind gut beritten. Keine Frage, dass die jetzige Mannschaft nicht auch Potenzial hat. Aber es ist schade, dass der Bundestrainer auf die beiden aus den genannten Gründen nicht zurückgreifen kann. Und ich hoffe auch im Sinne, sagen wir, uns, von den deutschen Fans, dass es da auch bald eine Einigung gibt und wir die 2019 auch wieder die deutschen Fahnen hochhalten sehen können.
Ja, ja, da stimme ich dir zu, aber nichtsdestotrotz wird es halt spannend mit so einem jungen Team, was an den Start geht für Deutschland, die sich in Aachen bewiesen haben. Wenn sie die Leistung abrufen können, haben sie mit Sicherheit Chancen auf Medaillenränge. Aber ja, viele Wenns und Abers sind mit Sicherheit da. Ja, wann können wir uns das Ganze denn angucken? Springen geht ja etwas später los. Die erste Prüfung startet nächsten Mittwoch, den 19. September um 9 Uhr Ortszeit in Tryon. Das ist 15 Uhr deutsche Zeit. Startet ein Zeitspringen. Der Modus ist wie auch schon vor 4 Jahren. Wer der schnellste Null-Fehler-Ritt gewinnt und alle anderen bekommen Strafpunkte, also die Differenz in der Zeit bekommen sie als Strafpunkte aufgerechnet auf ihr Punktekonto. Ja, und dieses Punktekonto zieht sich durch die weiteren Wettkämpfe dazu. Als zweite Prüfung steht quasi der Nationenpreis mit zwei Umläufen an, der dann auch die Entscheidung in der Mannschaftswertung mit sich führt. Und auch diese Prüfung zählen aber alle mit zur Einzelwertung. Und am Donnerstag, den 20. September, ist der Nationenpreis mit zwei Umläufen und quasi am Freitag die zweite Runde davon, der zweite Umlauf, und auch da werden die Medaillen in der Mannschaft dann vergeben. Und dann geht's am Sonntag geht's los nochmal mit dem letzten Springen. Da ist es so, dass die besten 25 die letzte Prüfung reiten dürfen und sich die besten 12 dann für den zweiten Umlauf qualifizieren und quasi, ne, unter sich 12 Reiterpferdepaare die Medaillen unter sich ausmachen. Und was neu ist, ist in diesem Jahr, da hat sich der Modus geändert. Es gibt keinen Pferdewechsel mehr im Finale. Ja, was ist deine Meinung dazu, Tobi? Pferdewechsel, ja oder nein? Stress für die Pferde oder nicht? Wie siehst du das?
Für die Zuschauer finde ich schon immer sehr spannend zu sehen, so welcher Reiter kann sich auch am besten und möglichst schnell auf neue Pferde einstellen. Das hat die Sache für den Zuschauer natürlich hier und da nochmal sehr spannend gemacht. Finde es aber grundsätzlich auch gut, dass man das nicht mehr macht. Ich glaube, auf dem Niveau, auf dem die Reiter sind, ist es auch so spannend genug, dadurch, dass die Parcours auch anspruchsvoll genug sind, dass wir da wirklich spannenden Sport sehen. Und ich glaube auch für die Pferde, die kamen unterschiedlich gut damit zurecht, wie das immer ist. Und das hat dem einen bestimmt auch nicht so viel ausgemacht wie dem anderen. Aber finde es auch durchaus gut, dass man den Pferden insgesamt das Prozedere jetzt erspart, und bin fest davon überzeugt, dass wir auch so einen Wettkampf sehen, der spannend genug ist und einer Weltmeisterschaft würdig sozusagen.
Ja.
Ja, worauf können wir noch eingehen sonst? Was haben wir noch? Es sind einige Zahlen und Fakten zu den World Equestrian Games auch durch die Medien gegangen. Da können wir durchaus nochmal das eine oder andere nennen, was vielleicht ganz spannend ist. Beispielsweise das älteste Pferd, das dieses Jahr am Start ist, ist in der Dressur Exquis Clearwater, der bereits 20 Jahre alt ist. Ein Carpaccio Limebrand-Sohn, ein Wallach, der auch 2016 schon bei den Olympischen Spielen für Japan am Start war. Der Reiter ist Shinho Hayashi. Und würde ich sagen, spricht für gute Pflege, dass er mit 20 Jahren noch so an den Spielen teilnehmen kann.
Ja, das sehe ich genauso. Also, ne, sind ein paar Pferde, ne, eins mit 20, zwei mit 19, zwei mit 18, glaube ich, dabei, und fünf Pferde, die 17 Jahre alt sind. Das spricht schon dafür, ja, dass sich da auch, ne, die Zucht und der Umgang mit den Pferden auch weiterentwickelt hat. Ne? Ähnlich wie bei uns Menschen bleibt die Medizin nicht stehen. Wir können Pferde besser versorgen, und die können auch noch bis ins hohe Alter, in Anführungsstrichen, können sie noch sportliche Leistung auf höchstem Niveau abliefern.
Dann gibt es noch ein paar Try-and-Facts, das deutsche Team betreffend. Das besteht aus 250 akkreditierten Personen, die das deutsche Team bilden. Wir gehen in 8 Disziplinen an den Start. Dafür brauchen eben 47 Reiter bzw. Fahrer und Voltigierer 51 Pferde, die nach Tryon transportiert wurden. Mit ihnen 5.500 Kilogramm Futter und 20.000 Kilogramm Gepäck. Also diese Zahlen verdeutlichen auch nochmal, was das auch für eine logistische Meisterleistung bedeutet, so einen Wettbewerb auf der anderen Seite der Erde abzuhalten.
Ja, das ist schon enorm, was da. Da werden keine Kosten und Mühen gescheut, damit es ja Pferd und Reitern gut geht vor Ort. Da hatte ich auch hier von der Jessica von Bredow-Werndl mitbekommen, dass die Lara nicht das Wasser trinkt, was dort aus den Tränken kommt, weil es mit Chlor angereichert ist, und sie bekommt jetzt normales Trinkwasser. Nur noch mal so, also ich weiß es gar nicht, ob sie da mit der flaschenweise ankommen, das hat sie nicht gesagt im Interview, aber nochmal so als kleiner interessanter Fakt nebenbei.
Die feine Dame, wer so abliefert, der darf auch die ein oder andere Marotte mitbringen.
Ja, absolut.
Jetzt sei ihr vergönnt.
Ja, sonst haben wir noch mal ein paar weitere Zahlen und Fakten über die Pferde zusammengetragen aus unserer Remondo-Datenbank, haben uns da auf die Dressur- und Springpferde konzentriert. Das sind 219 Pferde, die in den in Dressur und Springen genannt sind. Davon sind, von den 219 Pferden sind nur 47 Stuten, der Rest sind Hengste und Wallache.
Das ist ein relativ geringer Anteil, oder?
Ja, relativ geringer Anteil. Ja, spannend auf jeden Fall. Von den Pferden sind 22 gekörte Hengste auf jeden Fall dabei. Und ja, was von den natürlich noch ein sehr interessanter Fakt ist, sind nicht nur im deutschen Team viele deutsche Pferde, sondern insgesamt sind von den 219 Pferden sind 73 Pferde mit einem deutschen Brand dabei, was ein Drittel darstellt, und das finde ich auf jeden Fall beeindruckend und spricht für, ja, absolut für die deutsche Pferdezucht. Und ja, welche Verbände man da vielleicht noch nennen kann als andere Landesverbände, sind aus den Niederlanden kommen 39 Pferde und aus Belgien 32 Pferde, die auch zwei Nationen, zwei Pferdezuchtnationen, die sehr, sehr stark vertreten sind.
Welche Blutlinien sind da hauptsächlich im Spitzensport vertreten?
Ja, da gibt es natürlich auch heißen Kandidaten, die mehrfach vertreten sind. Da ist Chaco Blue an vorderster Stelle, der 8 Nachkommen stellt. Bei den Springpferden und bei den Dressurpferden ist De Niro mit 6 Nachkommen vorne mit dabei. Und sonst ist mit größerer Häufigkeit sind noch 3 Springvererber vielleicht zu nennen. Das Cornet Obolensky mit 5 Nachkommen, Diamante Simili auch mit 5 Nachkommen und Kashmir van den Schutterhof mit 4 Nachkommen. Auf der Mutter-Vater-Seite auch wieder ein Deutscher vorne mit dabei. Das ist Donnerhall mit 5 Nachkommen und der Selle-Français Hengst Balobé de Roué auch mit 5 Nachkommen. Ja, als interessanter Fakt kann man da vielleicht nochmal zu nennen, es sind 2 Geschwister mütterlicherseits mit dabei. Das sind Dandy de la Roche und Will Dunn de la Roche. Dandy de la Roche im Schweizer Team und Will Dunn de la Roche unter Patrick Kittel auch hoch erfolgreich. Auf dem 4. Platz sind sie, glaube ich, am Donnerstag waren sie in der Mannschaftswertung eingeordnet, haben leider für Schweden waren es minimale Prozentpunkte, die den Medaillenplatz gekostet haben. Aber ja, auch interessant. Aus der Stute Vashari 2 Nachkommen, eine Hannoveraner Stute, die 2 Nachkommen auf den Weltreiterspielen hat. Da freut sich doch der Züchter in Deutschland. Renate Martin, um sie mal einmal zu nennen.
Ja, Wahnsinn. Was würde ich für so eine Zuchtstute geben?
Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ja.
Sehr beeindruckend.
Ja, vielleicht können wir noch einmal ganz kurz deutsche Zuchtverbände oder so eingehen. Da sind die Hannoveraner vermeintlich vorne mit ungefähr 20 Hannoveranern, die bei den Weltreiterspielen laufen. Aber zählt man die 2 Oldenburger Verbände zusammen, da haben wir 9 Oldenburger und 14 Oldenburger Springpferde, die dort starten. Und so ziehen sie leicht an den Hannoveranern vorbei. Aber diese beiden Verbände sind da sicher zu nennen mit 20 und 24 Pferden sind sie schon sehr stark vertreten, was auch ja beeindruckend ist.
Absolut. Also auch die Weltmeisterschaft ein Aushängeschild für die deutsche Pferdezucht.
Ja, absolut. Sehe ich absolut zu.
Wunderbar. So, für das Springen, Christian, hast du einen Favorit? Wer wird Einzelweltmeister? Lässt du dich zu einem Tipp hinreißen?
Das ist absolut schwer zu sagen, aber ich würde es einem Markus Ening gönnen, weil ich finde, er ist stilistisch das Nonplusultra, was ja, der, er ist für mich der stilistisch beste Reiter und der hätte es für mich auf jeden Fall verdient, die Goldmedaille zu bekommen. Aber ich denke, es ist ein langer Weg, den alle Pferd-Reiter-Kombinationen gehen müssen. Es sind viele Eventualitäten. Die Pferde müssen sich immer, ja, müssen immer einen guten Tag haben und müssen immer die Spitzenleistung abrufen, um ja vorne, um letztendlich auf dem Treppchen zu stehen. Deswegen ist es einfach schwer, da glaube ich, was ja vorauszusagen. Ich würde es aber Markus Ening und Prätatut gönnen. Wie sieht's bei dir aus? Wen siehst du?
Ja, vor? Aus dem Herzen.
Oder wem würdest du es gönnen?
Aus dem Herzen gesprochen würde ich das unterschreiben. Wäre ich sofort dabei, Markus Ening den Erfolg zu gönnen. Aber ja, wie ich vorhin schon einmal gesagt habe, mein Bauchgefühl sagt mir, dass ein McLean Ward sehr, sehr, sehr gut abschneiden kann. Der hat eine Wahnsinnssaison hinter sich. Ich finde so ein bisschen, das ist sein Jahr. Und Herz sagt Ening, Bauch sagt Ward. Mal sehen, was es wird.
Okay.
Ja, ich freue mich auf die nächsten Tage, auf die weitere spannende Wettkämpfe. Wir können gleich beim Grand Prix Spezial nochmal reinschalten. Ja, ich hoffe für euch, liebe Zuhörer, waren auch noch ein paar interessante Infos dabei. Wir freuen uns, wenn ihr auch unsere kommenden Podcasts hört, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns Feedback gebt. Schreibt uns, ihr erreicht uns in den sozialen Netzwerken, ihr erreicht uns per E-Mail an info@rimondo.com oder auch an die Reiterrevue. Und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Christian, für die Diskussion. Ciao, ciao.
Ja, auch wieder hören. Bis dahin.